Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Sag mir, wo du herkommst und ich spiele dir die passende Musik. Das ist offensichtlich der Plan von Spotify und dazu wollen die nicht einfach nur unsere Postleitzahl wissen oder sowas in der Richtung. Die wollen mal eben direkt unsere DNA untersuchen. Ernsthaft. Und passend dazu wird dann eine Playlist erstellt. Ihr seid da vorsichtig skeptisch, was diese Idee angeht.
Hättet ihr gerne eine Playlist, die eure DNA widerspiegelt?
Nein.
Nein.
Worst idea ever.
Ist es nicht rassistisch eigentlich so ein Stück weit?
Nein, eigentlich
meine DNA.
Wie soll das denn bitte gehen?
Wie gut diese Idee wirklich ist und was die DNA über unsere Herkunft verrät, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir über die Frage, was eigentlich eine Kleinwaffe ist. Darüber streiten CDU, CSU und SPD miteinander und deshalb geht's nicht vorwärts bei der Reform der Rüstungsexportpolitik. Als Kleinwaffen gelten nämlich auch schwere Maschinengewehre und Granatwerfer. Die SPD sagt, all diese Waffen sollten nicht mehr an Staaten außerhalb von NATO und EU gehen. Joachim Pfeiffer, das ist der wirtschaftliche Sprecher der Union, der sagt...
Also ehrlich gesagt, halte ich von der Formulierung und dem Ziel nichts, weil es den Eindruck erweckt, als würde Deutschland hier mit Kleinwaffen um sich werfen in der Welt, was überhaupt nicht der Fall ist.
Wie die Lösung in diesem Streit aussehen könnte und damit verbunden auch die Frage, an wen Deutschland welche Waffen exportieren darf, darum geht's auch hier. Und wir klären die Frage, was man macht, wenn man endlich die schicke Altbauwohnung im perfekten Viertel gefunden hat und dann auch noch zu einem bezahlbaren Preis. Und dann stellt man fest, dass der Nachbar Berufstrompetist ist. Mit der Frage beschäftigt sich gerade der Bundesgerichtshof. Da kommt es drauf an, ob man die Wohnung nur zu privaten Zwecken oder auch explizit zum Arbeiten angemeldet hat, sagt Anwalt Hans Hannagard.
Der Berufsmusiker muss aufpassen, was er eigentlich macht. Also übt er für seinen Beruf, das kann er machen zu Hause, oder gibt er beispielsweise Trompetenunterricht zu Hause. Und wenn er nur die Wohnung zu Mietzwecken und nicht zu gewerblichen Zwecken gemietet hat, kann ihm das untersagt werden, weil er ja da einem Erwerbsgeschäft nachgeht.
Wie man sich gegen laute Nachbarn wehren kann und wann man selbst laut sein darf und wann nicht, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Das Update heute am Freitag, den 28. September 2018. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder hat Musikgeschmack, auch wenn es Leute gibt, die sich mehr oder weniger für Musik interessieren. Aber ich finde es total spannend, mich mit Leuten über Musik auszutauschen und sich gegenseitig Sachen vorzuspielen oder sowas. Musik verrät ja auch was über Menschen und Musikgeschmack ist Teil unserer Persönlichkeit. Das weiß natürlich auch Spotify und bietet jetzt an, eine neue Art von Playlist zusammenzustellen, aufgrund von sehr persönlichen Angaben, nämlich unserer DNA. Ist kein Witz. Was das soll und wie das geht und ob wir das wollen sollen, hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler angeschaut.
Hättet ihr gerne eine Playlist, die eure DNA widerspiegelt?
Nein.
Nein.
Worst idea ever.
Ist es nicht rassistisch eigentlich so ein Stück weit?
Nein,
eigentlich
nicht.
Meine DNA?
Wie soll das denn bitte gehen?
Okay, das Warum heben wir uns jetzt für den Schluss auf. Erstmal zum Wie. Der Anfang ist leicht erklärt. Man bestellt ein DNA-Testkit, den Rest erklären bunte Werbevideos.
Streichen Sie einfach das Innere Ihrer Wangen ab und senden Sie Ihre Probe an unser Labor. Was genau passiert in unserem Labor?
Ja, was genau passiert denn da eigentlich in eurem Labor? Weil die Werbevideos so angenehm unpräzise bleiben, frage ich einen, der sich damit auskennt. Fabian Staubach ist Biologe und Genetiker an der Uni Freiburg und er kennt sich aus.
Problem ist, dass ich darüber leider nicht so super viel sagen kann, weil ich nicht genau weiß, was die machen. Ja, die Algorithmen, die sind natürlich Firmengeheimnis, aber ich habe eine grobe Idee.
Das, was da gemacht wird, ist eine sogenannte GWAS-Studie. Eine genomweite Assoziationsstudie. So, jetzt dröseln wir das Ganze mal auf. Unser Genom besteht aus den gesamten genetischen Informationen in einer Körperzelle. Unser Erbgut also. Insgesamt setzt sich das aus mehr als 3 Milliarden Basenpaaren zusammen. Ihr wisst schon, Adenin paart sich mit Thymin und Cytosin mit Guanin. Klingelt da was? Genau das guckt sich das Labor jetzt an und hält nach bestimmten Markern Ausschau. Also eindeutig zu identifizierende Stellen im Erbgut.
Einen kleinen Bruchteil davon, diese 1 Million, können Sie dann typisieren. Ja, das ist dann ein 1/3000 ungefähr. Aber damit lässt sich schon eine Menge machen.
Und jetzt kommt der zweite Teil, also der Grund, warum das Ganze Assoziationsstudie heißt.
Meine genetischen Daten gehen rein, die werden irgendwie geclustert. Ja, und dann wird geguckt, was ist am nächsten dran.
Diese DNA-Datenbanken funktionieren nämlich so. Es sind etwa 50 Populationen weltweit als Vergleichswerte angelegt. Und dann werden die Marker dieser Population mit den zuvor identifizierten Markern von meinem Genom verglichen. Und zack, fertig ist die Bestimmung der angeblichen ethnischen Herkunft. 35% dies und das, 23% sowieso und so weiter.
Da muss man sich halt überlegen, was das heißt. Ja, was ist jetzt eigentlich Herkunft? Ja, ist dann die Population, wo ich dann da einsortiert werde?
Ja, was ist eigentlich Herkunft? Also Nation oder Ländergrenzen, das kann man vergessen. Was dabei rauskommt, ist so ein grober Richtwert über meine möglichen ethnischen Wurzeln. Viel mehr aber auch nicht. Ist das aber es wirklich wert, meine DNA für eine Playlist zur Verfügung zu stellen?
Moment, und das heißt, wenn man nur deutsch ist, kriegt man nur Schlager und also albern.
Ruht ja irgendwie nur auf Klischees und da, wo du vielleicht herkommst, dann kriege ich da irgendwelche deutsche Volksmusik oder so. Das ist ja total rassistisch.
Wenn es um Musik in Playlists geht, dann klingt Deutschsein wirklich sehr, ja. Es gibt tatsächlich Studien, die den Zusammenhang untersucht haben. Rausgekommen ist, Gene haben mit Musikvorlieben nichts zu tun. Aber mal abgesehen von dieser sonderbaren Kooperation mit Spotify. Viele Menschen sind wirklich neugierig auf dieses Angebot und wollen mehr über ihre Herkunft erfahren. Vor allem in den USA ist die Nachfrage groß. Die Sorge von Datenschützern ist es allerdings ebenfalls.
Also man muss sich darüber klar sein, dass zum Zeugnis Verweigerungsrecht für die DNA, die dann einmal draußen ist, nicht gilt. Ja, also wenn die Daten einmal draußen sind, dann kriegt man die nicht wieder eingefangen. Das ist wie mit Nachrichten auch. Ja.
Was Fabian Staubach da meint, ist, dass meine genetischen Informationen, die dann bei Ancestry.com oder ähnlichen Anbietern gespeichert sind, von der Polizei für Datenabgleiche genutzt werden können. Der Golden State Killer, ein Serienkiller aus den USA, wurde letztes Jahr genauso überführt. Ein Durchbruch, mehr als 30 Jahre nach den Taten. Das ist ja erstmal toll. Aber geleakt oder gehackt wird heutzutage ja fast alles. Wahlen, Ministerien, Banken und so weiter. Aber wenn wir jetzt nicht von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, dann sagt Fabian Staubach, sind solche Gendatenbanken per se gar nicht zu verteufeln.
Ich glaube nicht, dass es ein Riesenrisiko ist. Also da muss jetzt keiner denken, oh Gott, was habe ich getan?
Wenn allerdings in der Playlist demnächst nur noch sowas läuft, dann fragt sich der ein oder andere vielleicht doch, oh Gott, was habe ich getan?
Ja, danke für diesen Ohrwurm. Spotify will euch Playlists anhand eurer DNA erstellen. Aus der DNA kann man nämlich die ethnische Herkunft herauslesen. Damit ist eure DNA dann allerdings in der Datenbank gespeichert. Ob es das wert ist, dafür dann eine persönliche DNA-Playlist zu bekommen, das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es in Deutschland um Rüstungsdeals geht, mit Saudi-Arabien zum Beispiel oder mit Mexiko, dann geht es auch immer um moralische Fragen. Erstens, dürfen deutsche Waffen in Staaten verkauft werden, in denen sie unkontrolliert Konflikte befeuern können, im wahrsten Sinne des Wortes? Und zweitens, dürfen wir Waffen verkaufen, wenn unklar ist, von wem sie eigentlich genutzt werden? Die Große Koalition ist sich eigentlich einig, dass sie deshalb nicht mehr erlauben will, dass Kleinwaffen in Länder exportiert werden, die nicht zur NATO oder EU gehören. Eigentlich, Stefanie Gebert aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, kippt diese Regelung jetzt doch wieder oder wo liegt das Problem?
Ja, du hast gesagt, eigentlich haben alle Beteiligten sich darauf geeinigt, im Koalitionsvertrag steht's, aber der Plan liegt seit Monaten auf Eis und das liegt daran, dass die zuständigen Ministerien sich nicht einigen können, was genau denn eigentlich Kleinwaffen sind.
Okay, es geht also eigentlich um eine Definitionsfrage für diesen Begriff oder wie?
Ja genau, es geht um die Frage, was sind Kleinwaffen und was sind leichte Waffen? Da unterscheidet man bisher im Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, allerdings klingt leichte Waffe ja nun eher harmlos. Mhm. Dabei werden darunter auch schwere Maschinengewehre verstanden und Granatwerfer.
Okay.
Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, werden Pistolen keiner dieser beiden Kategorien zugeordnet. Die SPD als Teil der Koalition sagt jetzt, alle diese Waffen gelten als Kleinwaffen und sollen nicht mehr an Staaten gehen außerhalb von NATO und EU. Das ist übrigens auch die Linie der Vereinten Nationen. CDU und CSU sehen das aber anders. Joachim Pfeiffer ist wirtschaftspolitischer Sprecher der Union. Er sagt:
Also ehrlich gesagt halte ich von der Formulierung und dem Ziel nichts, weil es den Eindruck erweckt, als würde Deutschland hier mit Kleinwaffen um sich werfen in der Welt, was überhaupt nicht der Fall ist.
Ja, der Anteil deutscher Kleinwaffen liege am weltweiten Markt nur im Promillebereich, sagt der CDU-Politiker.
Dazu muss man aber schon auch sagen, da geht es ja immer um Millionengeschäfte. Ne? Man will Geld verdienen mit den Waffen. Was sind denn da die tatsächlichen Zahlen?
Ja, der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung sagt, im letzten Jahr sind Kleinwaffen im Wert von 76,5 Millionen Euro verkauft worden. Also nach bisheriger klassischer Definition der deutschen Regierung kommen aber, wenn man jetzt die SPD-Auslegung zugrunde legt, noch die leichten Waffen dazu und eben die Pistolen. Da sieht das Handelsvolumen dann natürlich ganz anders aus. Alexander Lurz ist Experte bei Greenpeace für Rüstungsexporte und hat das mal zusammengerechnet. Sein Resümee?
Würde die Bundesregierung die Kleinwaffendefinition der Vereinten Nationen oder die der OSZE verwenden, müsste Deutschland in jedem Jahr um über 100 Millionen Euro höhere Kleinwaffenexporte ausweisen. Bedenkt man, dass Pistolen und Revolver nur ein paar hundert Euro pro Stück kosten, würde dann sichtbar werden, dass abertausende Waffen mehr das Land verlassen, als bisher in den Rüstungsexportberichten ausgewiesen ist.
Und übrigens hat die Bundesregierung schon vor 3 Jahren, damals ebenfalls GroKo, angekündigt, den Export von Kleinwaffen restriktiver zu regeln. Mal abwarten, ob sie das in dieser Legislatur hinbekommen.
Was ist eine Kleinwaffe? Union und SPD streiten da gerade drüber und deshalb geht es nicht vorwärts bei der Reform der Rüstungsexportpolitik. Über was sie da genau streiten, hat Stefanie Gebert erklärt aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
95 Dezibel ist eine Trompete laut. Das ist so laut wie ein Presslufthammer. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ein Anwalt, Siegfried Mennemeyer. Der hat heute bei einem Prozess vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Familie vertreten, die davon genervt ist, dass ihr Nachbar Trompete spielt. Der Berufsmusiker und die Familie, die wohnen beide in Reihenhäusern in Augsburg und da schallen die Töne der Trompete anscheinend so sehr rüber, dass die Familie dem Mann ganz verbieten möchte zu spielen. Haben wir uns gefragt, dürfen die das? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast die Antwort auf diese Frage.
Und die ist eindeutig, nein. Ganz verbieten dürfen sie ihm das nicht. Mal zum rechtlichen Hintergrund. Hier stehen verschiedene Rechte und Interessen der Familie und des Trompeters gegeneinander. Die Nachbarn, also diese Familie, die haben ein Recht darauf, ihre Ruhe zu haben. Mhm. Und der Trompeter hat ein Recht darauf, seine Wohnung so zu nutzen, wie er das gerne möchte. Und weil er ja Berufsmusiker ist, hat er in einigen Fällen auch noch das Recht auf die ungestörte Ausübung seines Berufes. Mhm. Gilt zum Beispiel auch für Musikstudenten. Da kommt es aber drauf an, ob man die Wohnung nur zu privaten Zwecken oder auch explizit zum Arbeiten angemietet hat, sagt Anwalt Hans Hannagard.
Der Berufsmusiker muss aufpassen, was er eigentlich macht. Also übt er für seinen Beruf, das kann er machen zu Hause, oder gibt er beispielsweise Trompetenunterricht zu Hause. Und wenn er nur die Wohnung zu Mietzwecken und nicht zu gewerblichen Zwecken gemietet hat, kann ihm das untersagt werden, weil er ja da einem Erwerbsgeschäft nachgeht.
Zu den Instrumenten gibt es aber auch verschiedene Urteile, je nachdem, welches du so spielst. Mhm. Bei Klavier hat zum Beispiel das Bayerische Oberlandesgericht mal entschieden, dass 3 Stunden täglich okay sind. Mhm. Beim Schlagzeug hat das Landesgericht Nürnberg entschieden, dass nur 45 Minuten bis 1,5 Stunden am Tag zumutbar sind für die Nachbarn.
Okay, also lieber Pianist werden als Schlagzeuger. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt einfach nur mal laut Musik hören will?
Ähnlich. Auch da darfst du deine Nachbarn natürlich nicht dauerhaft beschallen. Mhm. Aber wenn du dich an diese gesetzlichen Ruhezeiten hältst, also zwischen 22 und 7 Uhr morgens nur auf Zimmerlautstärke hörst und auch zwischen 12 und 15 Uhr eine Pause einlegst, dann können deine Nachbarn eigentlich nichts sagen, wenn du ein paar Stunden täglich Musik hörst. Ist übrigens auch völlig egal, welche Musik, also auch wenn es Metal ist oder House oder Schlager, da gelten die gleichen Regeln.
Okay, dann drehe ich in Zukunft jetzt so ab 7 morgens schön mal Metal auf für 4 Stunden. Jetzt hast du gerade Zimmerlautstärke gesagt. Das ist ja so ein Begriff, der ja auch andauernd benutzt wird, ne? Aber was heißt das genau? Also wie genau ist es festgelegt?
Mit einer Dezibelzahl ist es nicht festgelegt. Mhm. Es geht hier immer darum, dass die Nachbarn in der Ruhezeit nichts von dir mitbekommen. Wenn die Wohnung also super hellhörig ist, können sie sich auch schon bei lauten Gesprächen oder bei einem lauten Fernseher beschweren und Recht bekommen. Ist die super isoliert, kannst du auch nachts machen, was du willst, wenn es eben keiner merkt.
Mhm. Und mal angenommen, meine Nachbarn gehen mir jetzt irgendwie total auf die Nerven, weil sie ständig super laut sind, mit Stühlen rumrücken oder ich weiß nicht, was auch immer machen. Ist denn die Lautstärke per Dezibel festgelegt, ab der ich mich da irgendwie beschweren kann oder vielleicht sogar klagen kann?
Nee, auch nicht. Trotzdem könntest du dieses Dezibel-Messgerät eventuell gebrauchen. Mhm. Denn egal, ob du jetzt im Reihenhaus wohnst und deinen Nachbarn zwingen willst, nicht mehr so viel Trompete zu spielen oder ob du vielleicht, wie ja jetzt wahrscheinlich die meisten von uns, in einer Mietwohnung wohnst, und wegen des Lärms vielleicht erstmal weniger Miete zahlen willst. Du könntest mit diesem Dezibel-Messgerät zum Beispiel nachweisen, dass es bei dir super laut ist und dann den Vorteil haben, sagt Anwalt Hans Hannagard.
Man braucht ein Lärmprotokoll und muss ganz klar deutlich machen, wann, wie laut, welche Lärmemission in meine Wohnung rübergekommen ist. Und nur dann habe ich eine Chance, diesen Unterlassungsanspruch oder diesen Mietminderungsanspruch gegen meinen Vermieter geltend zu machen. Denn ich habe auch einen Mietminderungsanspruch gegen meinen Vermieter, der diesen Lärm gar nicht verursacht hat, wenn in der Nachbarwohnung ständig ein Höllenlärm herrscht.
So ein Lärmprotokoll, das schreibst du übrigens wie so eine Art Tagebuch. Immer schön eintragen, wann und wie lange du mit dem Lärm belästigt wurdest. Und wenn du kein Messgerät hast, dann geht aber auch so eine Beschreibung wie, ich konnte mich in der Küche nicht mehr normal unterhalten.
Okay. Und wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel in Nachtschichten arbeite? Dann will ich ja vielleicht tagsüber schlafen und die gesetzlichen Ruhezeiten, die bringen mir ja so gar nichts dann, ne?
Dann ist das leider ganz schön blöd gelaufen für
dich.
Ach
was, okay.
Egal, wann du arbeitest, diese Ruhezeiten, die bleiben gleich. Denn deine Nachbarn haben ja das Recht, ihre Wohnung so zu nutzen, wie sie möchten. Und wenn die ein paar Stunden Klavier spielen wollen, Musik hören wollen oder laut reden wollen, dann musst du dann wohl oder übel die Oropax rausholen. Denn da wirst du vor Gericht nicht so weit kommen, wenn der Lärm im normalen Rahmen ist und dein einziges Argument halt ist, dass du diese Schlafzeiten brauchst.
Ja, ist aber ein voll gutes Argument, finde ich. Aber naja, gut. Es ist kompliziert. Wenn ihr laut sein wollt oder wenn eure Nachbarn laut sind, aber es gibt Mittel und Wege, sich gegen laute Dinge zu wehren oder selbst laut sein zu können. Wer hier das sind, das hat Eka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erklärt. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir alle, die wir uns heute hier versammelt haben, um zusammen über die wichtigsten Dinge des Tages zu sprechen, wir haben was gemeinsam. Sogar mit denen, die gerade nicht mit dabei sind. Wir alle blinzeln, und zwar die ganze Zeit, auch wenn wir davon nichts mitbekommen. Dass wir davon nichts mitbekommen, ist allerdings schon ein wenig überraschend, weil eigentlich wird es ja dunkel, wenn wir die Augen zumachen. Warum das beim Blinzeln anders ist, das habe ich die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen gefragt.
Die Sache ist die, dass wenn wir blinzeln, unser Sehzentrum einfach mal kurz eine Pause einlegt. Also sozusagen, das ist jetzt nicht relevant für mich, da muss ich nichts Neues melden. Und die Signale dazu bekommt es wahrscheinlich vom Vorderhirn. Und zwar, wenn wir was sehen, ist es selten so, dass wir unser Bild ständig updaten, sondern wir haben eigentlich eher so ein konstantes Bild von der Welt. Und nur wenn irgendwas Neues passiert, melden uns unsere Augen das. Das heißt, wenn ich so einen Tisch sehe, dann denke ich nicht die ganze Zeit ein Glas Rotwein, ein Glas Rotwein, ein Glas Rotwein, sondern die Augen melden nur, wenn irgendwas Interessantes passiert und es kommt, ah, der Rotwein ist jetzt auf dem Teppich. Da muss ich tätig werden, dann schickt mein Gehirn ein Update und verändert dieses Bild eben.
Das heißt,
wenn nichts Neues aus dem visuellen Kortex kommt, dann denkt sich der präfrontale Kortex auch, na gut, okay, dann mache ich einfach weiter wie gehabt und zeige einfach das Bild, das ich mir sowieso schon gedacht habe von der Welt.
Das heißt, das Bild, was ich hier gerade von dem Tisch, an dem ich sitze, vor mir sehe, das könnte tatsächlich veraltet sein.
Ja, genau. Tatsächlich schon auf körperlicher Ebene so, dass unsere Augen dazu gemacht sind, das zu melden, was an Neuigkeiten passiert, eher als das zu melden, was die ganze Zeit da ist. Also die funken nicht ständig, sondern sie melden eben, wenn sie eine Bewegung merken oder einen Kontrast. Auf einer höheren Ebene merken wir auch deswegen erst immer, dass der Kollege irgendwie abgenommen hat, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt.
Aber das heißt, während wir blinzeln, sehen wir dann quasi ein Bild aus der Vergangenheit, mehr oder weniger.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Aber wie gesagt, es passiert ja ständig, insofern müssen wir uns darüber auch keine Gedanken machen.
Gibt es denn noch andere Situationen, wo das Gehirn mit diesem Trick arbeitet?
Also diese Art von Tricks benutzt das Gehirn auf jeden Fall sehr viel. Zum Beispiel achten wir sowieso immer eher auf das, was neu ist. Unsere eigene Nase zum Beispiel sehen wir die ganze Zeit. Das merkt man ja auch, wenn man eins der Augen schließt. Und trotzdem teilt uns unser Gehirn nicht die ganze Zeit mit, dass da eine Nase ist, sondern 90% der Zeit kriegen wir nichts davon mit. Und überhaupt ist wahnsinnig viel dran rumgewerkelt an dem Bild, was wir gerade vor uns sehen. Das Bild, was im Gehirn ankommt, steht erstmal auf dem Kopf und ist schwarz-weiß größtenteils, nur in der Mitte farbig. Das heißt, den Rest muss das Gehirn eigentlich auch anmalen und dazu eben noch das Blinzeln rausrechnen. Also es passiert eigentlich ganz viel, was wir gar nicht so genau mitkriegen. Und wir lassen uns ständig von dem beeinflussen, was wir kurz vorher gesehen haben. Emotionen gehören da zum Beispiel dazu. Wenn gerade jemand uns grimmig angeguckt hat, dann nehmen wir auch den nächsten als unfreundlicher wahr. Aber selbst die Wahrnehmung von Zahlen zum Beispiel. Wenn ich einen großen Berg Tomaten sehe und dann blinzle ich einmal kurz und dann ist die Hälfte des Berges weg, dann kommt mir der nächste viel, viel kleiner vor, als wenn ich einfach nur drüber gestolpert wäre. Und das, obwohl das immer noch genug ist, um Spaghetti zu machen.
Das heißt, man interpretiert die ganze Zeit auch etwas in die Welt hinein, in die wir sehen. Das ist gar nicht ein ganz klares, kaltes Bild von der Welt.
Ja, das stimmt. Also wir verändern unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrnehmung hat ganz viel mit Erfahrung zu tun. Vielleicht kennen Sie die Kleidillusion, wo manche Menschen ein Kleid als schwarz-blau wahrnehmen und andere Menschen nehmen das als weiß-gold wahr. Das ist eigentlich ein bisschen was Ähnliches. Unser Gehirn weiß, dass wenn Sachen im Schatten liegen, die immer ein bisschen bläulich aussehen. Und anstatt, dass wir uns darüber jedes Mal Gedanken machen müssen und uns denken müssen, warum sieht die Welt jetzt blau aus, rechnet es eine ganze Menge von diesem Blau einfach mal für uns raus. Mhm. Das heißt, wenn wir um 3 Uhr morgens betrunken von der Kneipe nach Hause wandern, müssen wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, warum die Stadt jetzt plötzlich blau aussieht, sondern wir wissen, die Häuser sind an sich weiß. Wo dieser Schwellwert ist, wann das passiert, ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und deswegen sehen wir das sehr unterschiedlich, dieses Kleid. Und anstatt, dass wir das so einsehen, regen wir uns wahnsinnig darüber auf und schreien uns auf Twitter darüber an.
Also macht euch klar, vielleicht ist das Bild von eurer Freundin oder eurem Freund, das ihr in eurem Kopf habt, aus einer längst nicht mehr aktuellen Vergangenheit. Die Neurowissenschaftlerin Franka Parian hat erklärt, warum es nicht dunkel wird, wenn wir blinzeln und welche Tricks unser Hirn sonst noch so drauf hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weg vom Sparkurs. Das ist das Versprechen, mit dem die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega Nord in Italien Wahlkampf gemacht haben. Jetzt stellen die beiden Parteien die Regierung und tatsächlich ist ihr neuer Haushalt eine Wende, die allerdings ordentlich Wellen schlägt, um es mal vorsichtig zu sagen. Stefanie Gebert aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was genau plant die italienische Regierung da?
Ja, die will deutlich mehr Schulden machen. Ganz konkret geht es um 27 Milliarden Euro. Das hieß eine Neuverschuldung von 2,4% der Wirtschaftsleistung. Dazu muss man wissen, dass Italiens Gesamtverschuldung schon jetzt mit rund 130% der Wirtschaftsleistung die zweithöchste in der gesamten EU ist. Mhm. Darüber liegt nur noch Griechenland.
Naja, und bei Griechenland wissen wir ja, wie das ausgegangen ist. Wofür will die italienische Regierung denn das ganze Geld ausgeben?
Ja, ausgegeben werden sollen die Milliarden einmal für Steuersenkungen. Da sollen erstmal vor allem kleine Unternehmen profitieren. Und dann ist der Plan, eine Grundsicherung einzuführen. Mhm. Ein sehr beliebtes Versprechen. Ab Anfang nächsten Jahres, so will es die Regierung, soll es 780 Euro geben. Und zwar für Italiener und für Nicht-Italiener, die seit 10 Jahren einen Wohnsitz im Land haben, Arbeit suchen und in Armut leben. Und mit drin in diesem Ganzen sind außerdem Rentner, die weniger als diese 780 Euro Rente kriegen. Und damit man mal so eine Vorstellung hat, profitieren würden etwa 6,5 Millionen Menschen. Mhm. Der italienische Ministerpräsident Luigi Di Maio ließ sich für diese Ideen von seinen Anhängern ordentlich feiern.
Non vince il governo oggi, vincono i cittadini italiani.
Heute gewinnt nicht die Regierung, sondern die Italiener, die uns am 4. März gewählt haben. Und das ist nur der Beginn. Das Haushaltsgesetz öffnet die Türen zum Manöver des Volkes. 2,4% Neuverschuldung bedeutet viel für die Würde der Personen und für den Reichtum der italienischen Familien.
Ja, große Worte. Außerdem soll es in Italien eine Rentenreform geben und Leute eher in Rente gehen, damit Arbeitsplätze frei werden, die dann von Jungen besetzt werden können. Mhm. Das jedenfalls ist der Plan.
Ich habe ja eben schon angedeutet, dass diese Pläne nicht wirklich gut ankommen. Wer legt denn da sein Veto ein?
Na, erstmal, und das finde ich ganz interessant, der eigentliche Finanzminister der Regierung, der heißt Giovanni Tria und ist parteilos. Der soll kurz davor gestanden haben, die Brocken hinzuwerfen, also seinen Job aufzugeben, weil er gegen so eine hohe Verschuldung ist. Dann ist aber wohl von den anderen überredet worden zu bleiben. Dann kritisiert natürlich die Opposition diese Pläne. Die glauben nämlich nicht daran, dass die Reformen neue Arbeitsplätze bringen. Und besonders deutlich verärgert ist man in Brüssel. Also die EU kritisiert da die Pläne.
Ich kann mir vorstellen, dass da die Ängste recht groß sind, dann auch ein neues Griechenland zu bekommen. Oder wie sehen die Einwände sonst aus?
Ja, genau. In diese Richtung geht das Ganze. In der EU gibt es die Richtlinie, dass eine Gesamtverschuldung eines Staates maximal 60% der Wirtschaftsleistung sein darf. Mhm. Und da liegt, ich habe es ja gesagt, Italiens Regierung mit dem neuen Haushalt mehr als deutlich drüber. Die Angst ist tatsächlich ernsthaft da, dass Italien in finanzielle Schieflage kommt mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Währungsunion, also auch für uns in Deutschland. Mhm. Noch ist das Ganze nicht durch, muss man auch sagen. Mhm. Erst muss nämlich der Plan bis zum 15. Oktober der EU und dann auch dem italienischen Parlament vorgelegt werden.
Die Regierung von Italien, die will im nächsten Haushalt deutlich mehr Schulden machen und kassiert dafür ordentlich Kritik. Informationen dazu hatte Stefanie Gebert aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.